Gustav Knaack möchte ich Ihnen heute Abend ein wenig vorstellen. 1806 in Berlin geboren. Er litt als Kind sehr unter der Trennung seiner Eltern. Ich denke, das ist für die Kinder immer schwer, wenn die Eltern auseinandergehen. Er hat sich entschieden, Theologie zu studieren, hat sich aber erst am Ende seines Studiums persönlich für Jesus entschieden. Da war eine Erweckung in Pommern und da hat er selber gemerkt, alles Studieren hat ja keinen Wert, ich muss ja selber Jesus haben. Und Jesus kann ich nur verkündigen, wenn ich ihn selber in meinem Herzen aufgenommen habe. Er bekam seine erste Stelle als Vikar noch sozusagen, als Lehrer in Königs Wusterhausen. Und dort war, wie damals im 19. Jahrhundert, die große Aufklärung angekommen. Man wusste, wir sind so kluge Leute, es geht ja nicht mehr um so alte Dinge wie die Bibel und Dinge, alte Dinge auswendig lernen. Heute sind wir kluge Menschen, der Verstand ist wichtig und dass man Gutes tut. Das war so die Theologie damals und jetzt kam unser Gustav Knaack und hat nicht nur mit den Kindern von Jesus erzählt und aus der Bibel gelesen, sondern er hatte einen Bibelkreis für Erwachsene und er wollte mit Erwachsenen die Bibel studieren. Da waren die Leute empört und haben gespottet. Ha, das brauchen wir doch nicht. Wir sind doch aufgeklärte, kluge Leute. Er hatte einen schweren Stand dort, bis dort in diesem Ort Königs Wusterhausen die Cholera ausbrach. Und da war ein Lazarett eingerichtet worden für die Cholera-Kranken. Und jetzt suchte der Bürgermeister händeringend nach Menschen, die für diese Kranken da sind und die versorgten. Aber da war jeder so, bitte die anderen vor, ich brauche keine Hilfe hier leisten, ich könnte ja krank werden. Und dann hat sich der Gustav Knaack mit einem Freund zusammen gemeldet und hat gesagt, wir tun's auch ohne die große Belohnung, die da ausgelobt wurde. Wir wollen's um Jesu Willen diesen Kranken helfen und die Bezahlung, die könnt ihr behalten. Da waren die Leute ganz erstaunt, was diese Frommen, über die wir immer gespottet haben, die tun sich da hervor und helfen den Kranken. Aber nach einiger Zeit war das auch wieder vorbei und sie waren zufrieden mit ihren guten Werken, die sie ja vermeintlich taten. So war Gustav Knaack froh, als er diesem Ort auf Wiedersehen sagen konnte. Er hatte eine Pfarrstelle bekommen, zugewiesen bekommen und zusammen mit seiner Frau sagte er, jetzt unsere erste Pfarrstelle. Keiner soll in unser Haus kommen, ohne dass wir ihm gesagt hätten, wie er selig werden kann. Und sie kamen nach Wusterwitz und die Frau brach in Tränen aus. Es sah fürchterlich dort aus. Der Vorgänger hatte 40 Jahre dort gehaust, war dem Alkohol verfallen und hatte das Haus total verkommen lassen. Es muss fürchterlich ausgesehen haben. Die Pfarrstelle, es war auch die Predigt entsprechend gewesen, es war gar kein Leben dort in der Gemeinde. Und Gustav Knaack hat gesagt, jetzt will ich von Jesus erzählen. Zunächst kamen die Leute neugierig, was ist das für ein junger Pfarrer, der da von Jesus erzählt. Manche kamen einfach nur aus Wunderwitz, aber es wurden viele Menschen zum Glauben geführt. Und dann kam die Polizei, denn die Nachbarn, Pfarrer, die sagten, da kommen ja Leute aus unserer Gemeinde, das geht ja gar nicht, dass sie zu dem jungen Pfarrer laufen und dann über Jesus die Predigt hören, die sollen bei uns daheim, wenn sie in die Kirche gehen wollen, haben sie ja Möglichkeit, bei uns in die Kirche zu gehen. So kam die Polizei und notierte, das sind wir heute bald auch schon wieder so weit, alle Namen der Leute, die von auswärts kamen und die da in den Gottesdienst zu Gustav Knaack kommen wollten. Gustav Knaack hatte ein großes Interesse an der Mission. Er war schon in Bublitz gewesen, hatte dort öfter gepredigt und hat dort jetzt in seinem Ort, in dem herrschaftlichen Park, Jahresfeste für die Mission eingerichtet. Jedes Jahr wurde gepredigt, stundenlang kamen die Leute von überall her, Hunderte kamen zusammen und wollten das Evangelium hören. Es ging nicht nur um die Heiden im fernen Land, die da irgendwo im Dunkelheit und Finsternis leben, sondern es geht darum, jeder, der ohne Jesus lebt, der ist verloren. Du brauchst Jesus, um wirklich leben zu können, um ein Leben zu führen, das sich lohnt. So kamen unheimlich viele zusammen. Gustav Gnag hat wunderbare Missionslieder geschaffen und viele davon sind noch heute bekannt. Eins davon kennen Sie vielleicht auch. Zieht im Frieden eure Pfade. Mit euch des großen Gottes Gnade und seiner heiligen Engel wacht. Wenn euch Jesu Hände schirmen, geht's unter Sonnenschein und Stürmen getrost und froh bei Tag und Nacht. Lebt wohl im Herrn, er sei euch niemals fern, spät und frühe. Vergesst uns nicht in seinem Licht und wenn ihr sucht, sein Angesicht. So wurden Missionare ausgesandt. In ferne Länder, hinter sich die Mannschaft aus Deutschland, die für sie gebetet hat. Und dann die Verbindung, die gegenseitige, vergesst uns auch nicht und wir vergessen euch nicht. Wir wollen im Gebet verbunden sein. Es gab einen großen Aufbruch in diesem Wusterwitz durch die Arbeit von Gustav Gnag. Und dann wurde er gerufen nach Berlin in seine Heimatstadt, wo der Johannes Gossner in der Bethlehemskirche eine wunderbare Arbeit gemacht hat. Johannes Gossner, Sie kennen es von der Gossner-Mission, der hatte ja auch Missionare ausgesandt und wollte einen guten Nachfolger in diese Bethlehemskirche. Wenn Sie nach Berlin kommen, lohnt es sich, ganz nahe beim Checkpoint Charlie diese Bethlehemskirche zu sehen. Sie steht zwar nicht mehr, wie sie damals war, aber sie wurde wieder aufgerichtet mit so Stahlkonstruktion und die Bänke wurden so, es war eine ganz interessante sechs- oder achteckige Konstruktion eingelassen als zur Erinnerung auf dem Bethlehemskirchplatz, diese Bethlehemskirche. Dort war ein großes Missionsfeld jetzt für den Gustav Gnag, wo er diese Arbeit von Johannes Gossner auch weiterführen konnte. Und dann starb einem seiner besten Freunde die Ehefrau. Und er selber war auch in Anfechtungen, in Krankheitsnot. Und dann hat er ein wunderbares Lied gedichtet, das sie alle, denke ich, schätzen und lieben. Keiner wird zu Schanden, welcher Gottes hat. Sollt ich sein der Erste, der zu Schanden ward? Nein, das ist unmöglich, du getreuer Hort. Eher fällt der Himmel, eh mich täuscht dein Wort. Du hast zugesagt, wer da bittet, nimmt. Wer da sucht, soll finden, was ihm Gott bestimmt. Wer im festen Glauben mutig klopfet an, dem wird ohne Zweifel endlich aufgetan. Nun, so will ich's wagen, Herr, auf dein Gebot. Alle meine Sorgen, eigen und fremde Not, all mein heimlich Grämen, alles, was mich quält, dir ans Herz zu legen, der die Tränen zählt. Du bist mein Erbarmer und mein bester Freund, meines Lebens Sonne, die mir lacht und scheint, auch in finstern Nächten und durchs Todestal mir hinüberleuchtet zu des Lammes Mahl.
Das Lied singen wir nachher am Schluss noch.
Wir wollen beten. Herr, wir danken dir, dass du uns dein Wort gibst und dass du uns nie verlässt. Und auch heute Abend sind viele unter uns belastet, bedrückt, aber du siehst in unser Herzen, wir dürfen das dir sagen und du kennst uns. Und du trägst uns hindurch bis zu deiner Herrlichkeit. Wir freuen uns, dass wir dich erkennen dürfen, dass du unser Heiland bist. Amen. Immer schön, wie die Mission eine Sache war, wo die Erweckung war, wo der lebendige Glaube da war. Die Mission war immer eine Sache der lebendigen, erweckten Kreise. Nie wurde nur sehr bruchstückhaft von den Kirchen getragen. Auch von den Freikirchen immer nur, da hat es viel zu viel Bremser dabei. Deshalb waren die Missionsgesellschaften immer so, da haben die Freunde der Mission sich gesammelt, das war gut so. Dann hat man die vielen Bedenkenträger, die immer bloß gebremst haben, nicht dabei gehabt. Und das war schön und bis in unsere Tage hinein ist das wunderbar, was wir auch aus der Welt hören. Es ist in diesen Tagen ganz groß, dass in allen Nationen der Welt es eine Jesusgemeinde gibt. Auch in Nordkorea, eine sehr starke, auch in der Verfolgung, auch in Saudi-Arabien, ganz stark wachsend im Iran, ganz stark wachsend und in vielen Ländern der Verfolgung, ganz stark. Wir haben jetzt heute Abend Matthäus 6 auf unserem Zettel, auf unserem Programmzettel. Habt Acht auf eure Frömmigkeit, dass ihr die nicht übt vor den Leuten, um von ihnen gesehen zu werden. Ihr habt sonst keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Dann ist euer ganzes Frommsein für die Katz. Es hat gar keinen Wert, Gott hört es nicht. Wenn wir es tun, als Schau vor den Menschen. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du es nicht vor dir ausposaunen lassen, wie es die Heuchler tun in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Leuten gepriesen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt, wenn sie es tun, um ihres Ansehens willen. Spielt ja in der Welt eine große Rolle. Wenn da irgendwo im Fernsehen eine Show ist, dann werden die Namen da veröffentlicht. Für uns gläubige Leute gilt das nicht, weil es für Gott gegeben ist, allein und nicht vor den Menschen. Wenn du aber Almosen gibst, so lass deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut, damit dein Almosen verborgen bleibe und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Und wenn ihr betet, wir nehmen die nächsten Verse noch dazu, weil morgen früh das mit dem Vater unser dann auch sehr viel ist. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, immer dieses Amen, ich sage euch, das ist gewisslich wahr, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Und jetzt noch Verse 16 bis 18. Wenn ihr fastet, sollt ihr nicht sauer dreinsehen wie die Heuchler. Denn sie verstellen ihr Gesicht, um sich vor den Leuten zu zeigen mit ihrem Fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit du dich nicht vor den Leuten zeigst mit deinem Fasten, sondern vor deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Für die, die heute Abend zum ersten Mal dabei sind, die Bergpredigt ist das Grundgesetz des Reiches Gottes. Jesus hat seine Königsherrschaft mit seinem Kommen in dieser Welt begonnen. Jesus ist der heimliche König. Und die Gläubigen, die Jesus lieben, die folgen seinem Kommando, und seit den ersten Tagen der Christenheit ist das wunderbar, wie Jesus sein Königreich aufrichtet unter allen Völkern, unter allen Nationen. Ganz wunderbar, man kann nicht sagen, das Reich Gottes, aber man entdeckt es doch plötzlich wieder, wenn man in der Schar der Gläubigen sitzt, doch, da ist Jesus gegenwärtig. Auch in diesen Tagen, wo uns viel bedrückt und auch viel uns Angst ist über die Dunkelheit der Welt, ganz furchtbar, was in Afghanistan gerade abläuft, auch in der Weltpolitik, was abläuft in der Verfolgung der Christen, auch in viel Unheil, auch in den vielen Katastrophen dieser Welt. In diesen Tagen baut Jesus seine Gemeinde. Und in den letzten Jahrzehnten ist das ganz wunderbar, wie Jesus sein Königreich ausgebreitet hat, bis an die Enden der Erde. Bis zu den Indianern, die hat man lange Zeit vergessen gehabt in Südamerika, wenn sie Verbindung haben zu den Indianermissionen. Wunderbar. Sinti und Roma von Pakistan, vom Sind her bis nach Deutschland in Hamburg. Aber feurige Leute, man schreibt immer ein Sinti aus Hamburg, so ein begeisterter Jesus-Jünger, wie sie das machen wollen und wie sie in Indien die Sinti und die Roma zu Jesus ziehen wollen. Ganz gewaltig, was wir gegenwärtig erleben, auch in den Islamländern, den Ländern der Verfolgung. Die Gemeinde Jesu wächst, bloß in Europa ist die große Schwindsucht und in Nordamerika geht die Zahl der Gläubigen sprunghaft zurück und die Schar der wirklich Jesusgläubigen ist so klein. Wir haben selbst im kommunistischen China heute 130 Millionen bekennender Jesusjünger. Das in dem schlimmen Kommunismus Chinas haben die Jesus gefunden, da sehen wir, Jesus herrscht. Jesus hat immer davor gewarnt, dass der Zerfall der Gemeinde nicht von außen kommt. Die Feinde, die Verfolger sind nie eine Gefahr für die Jesusgemeinde. Wissen Sie das? Auch die ganz schlimmen Verfolger nicht. Auch die nicht mit schrecklichen Bluturteilen die Christen verfolgen bis zum Tod. Wissen Sie, was der schlimmste Tod der Gemeinde ist? Von innen heraus. Der Unglaube der Gemeinde ist die schlimmste Gefahr der Gemeinde. Das erleben wir heute, dass die Gläubigen rar geworden sind. Die Kreise sind klein geworden, wo man sich ums Wort Gottes sammelt. Deshalb freue ich mich so, dass Sie heute Abend die Zeit genommen haben. Das ist so notvoll in diesen Tagen. Wir sehen das in Stuttgart. Ich habe doch das noch erlebt, was alles in Stuttgarter Kirchen passiert ist. Heute sagt man, wo kannst du überhaupt noch hingehen, das Wort Gottes hören? Da wird über Umweltschutz gepredigt und über Pandemie und alle sonstigen Probleme, politische Fragen werden erörtert. Aber das Evangelium von Jesus, wie man in den Himmel kommt, das, wie es dort in der Pommerschen Erweckung, wie wir gehört haben bei Gustav Nacht, das ist in unseren Tagen so selten geworden. Deshalb ist so wichtig, dass wir wieder von den Missionsländern einen Anstoß bekommen, von ihrer Leidenschaft für Jesus auch Lasten zu tragen und ihm zu dienen. Also die Gemeinde ist immer Gefahr. Das Gericht Gottes geht immer von der Gemeinde aus. Das Gericht Gottes fängt am Hause Gottes an. Und Gott sucht das Heim, wo das verfälscht wird. Und das ist ganz notwendig, wo heute das Wort Gottes nicht mehr klar gepredigt wird und wo das Wort Gottes nicht mehr verbindlich ist und seine Gebote nicht mehr gelten. Wir denken da an den Samuel, wie der geboren war, an der Eli, Hophni und Phinehas. Schrecklich, die da mit den Frauen schliefen und die sich das Beste aus dem Opfer rausgefischt haben mit der Zange. Und das Wort Gottes war rar geworden, heißt damals, bei Eli. Und der Eli war so vertrottelt, wie man so gern im Alter vertrottelt wird. Und sagt, ach Buben, mach's doch nicht. Aber er hat ihnen nicht gewehrt, der Gottlosigkeit im Hause Gottes. Und das ist ganz furchtbar, wenn in der Gemeinde Missstände herrschen. Und das hat Jesus schon so deutlich in der Bergpredigt uns gezeigt, wo die Missstände bei uns liegen. Und das ist immer wichtig, dass wir uns reinigen. Und da geht's heute um unsere Frömmigkeit, um unser Glaubensleben. Und Jesus hat gesagt, eine ganz besondere Gefahr ist, dass man das Glaubensleben als eine Schau abzieht. Das Wort Schau ist ja auch interessant. Das ist aus dem Amerikanischen zu uns gekommen. Dass das die Leute sehen, das spielt heute eine große Rolle. Wie machen wir die Gottesdienste? Wie kommt das richtig an? Und wie erregt das uns? Und Jesus sagt, es geht hier um ein Geheimnis zwischen dir und deinem Heiland Jesus. Das ist eine Herzensangelegenheit und das ist nichts, das man nach außen sichtbar zur Schau trägt, sondern etwas, was innen lebt. Ich freue mich immer wieder, wenn ich das erlebe, wie in Gemeinden das anfängt mit den Gebetskreisen. Ich denke an einen Ort in Württemberg, wo Mütter sich versammeln. Mütter in Kontakt. Heute, wo die Kinder ja so viel Versuchungen ausgesetzt sind, da setzen sich die Mütter einfach einmal in der Woche zusammen und beten für die Kinder. Und wissen Sie, das ist das Große. wenn Gott unsere Kinder, unsere kommende Generation schützt vor den großen, bösen Versuchungen unserer Zeit. Es ist eine schlimme Zeit heute. Ich wollte nicht mehr jung sein. Und noch einmal durch die ganzen Versuchungen durchgehen, denen unsere Kinder ausgesetzt sind. Was sie schon im Handy alles draufkriegen, ganz große Nöte. Wie viele Eltern haben das auch schon gesagt? 10-jährige, 11-jährige Kinder schauen Dinge an, von denen sie im Alter keine Ahnung haben. Und das ist ganz furchtbar, wenn die Seelen zerstört werden. Aber das Gebet der Gläubigen ist so wertvoll. Es ist was ganz Wunderbares, wenn wir unsere Gebetszeiten haben. Fangen Sie keinen Tag an ohne Ihre Gebetszeiten. Stille über dem Wort Gottes. Wenn Sie anfangen mit dem Zeitungslesen, das hat doch gar keinen Wert, die ganzen aufregenden Nachrichten. Fangen Sie an, die Stille, wo Gott zu Ihnen reden kann. Ich habe bei mir immer gern, zu meiner Konzentration bete ich immer gern kniend, aber das ist kein Gebot und man kann das auch nicht immer, wenn dann die Arthritis da ist. Sie dürfen das machen, wie Sie wollen, Sie dürfen die Hände ausstrecken, oder ist alles nicht wichtig. Die gefalteten Hände sind ja Ausdruck der Sklaven früher gewesen, die vor ihren Herren die Hände gefaltet haben. So wie wir vor dem Herrn stehen und nicht mit unseren tätigen Wurstelhänden meinen, wir müssen alles machen. Aber mir ist so wichtig, dass man sich vor Gott demütigt und dann dem Herrn alles sagt, was uns bewegt. Viele von Ihnen haben ja eine Scheu zum öffentlichen Beten. Ich will das Ihnen auch einmal richtig sagen. Das Gebet ist etwas, was unter die Scham fällt. Weil wir das Intimste hier im Gebet reden. Es geht allen Betern so, und es ist gut so, dass wir beim Beten eine Scheu haben. Ich bete ja auch im Gottesdienst oder in der Versammlung immer frei, aber ich verstehe, dass viele Leute Bedenken haben. Es ist dann bloß notvoll, wenn schon die Konfirmanden meinen, man könnte nur mit einem Buch beten. Es ist ganz wichtig, dass sie wissen, man darf mit dem Herzen beten. Aber dass Sie eine Scheu haben bei der Gebetsgemeinschaft, wissen Sie, warum das auch gut ist? Damit wir nicht blabbern wie die Heiden. Es ist auch immer eine Gefahr, dass man beim Beten in der Gebetsgemeinschaft predigt. Dass man plötzlich Geschichten aus seinem Leben erzählt oder irgendetwas von Familiennöten preisgibt. Wir wollen auch nicht andere im Gebet bloßstellen. Dietrich Bonhoeffer hat das so schön gesagt, dass das Gebet etwas Intimes ist, etwas sehr Vertrauliches. Meine Braut hat mit mir erst laut beten können, wie wir verheiratet waren. Sie hat auch vorher gebetet, aber da ist immer, das verstehe ich so. Ich möchte Ihnen aber Mut machen in der Gebetsgemeinschaft, aber dass wir schlicht beten. Das ist ganz wichtig, dass wir schlicht beten und so, wie es auch der Gemeinschaft entspricht. Es müssen gar keine langen Gebete sein. Es sollte auch in der Gebetsgemeinschaft immer so sein, dass wir laut beten, dass die anderen es hören können, aber wir wollen nicht für die anderen beten, sondern wir wollen das vor den Herrn bringen. Und das ist auch immer schön, wenn man in der Gebetsgemeinschaft Amen sagt. Was heißt denn das? Das ist gewisslich wahr. Wir stellen uns unter dieses Gebet. Das war schon in der Urchristengemeinde so. Der Paulus sagt das in dem Kapitel bei dem Zungenreden. Sagt er, wie soll man den Amen dazu sagen, wenn man durch den Zungenredner bei den Charismatikern gar nicht versteht, was er eigentlich betet. Man muss doch hören. Und das ist ganz wunderbar, dass einer für Israel betet, einer betet für die Kranken, einer betet für die Gemeinde, einer betet für die Mission. Es gibt so viele Themen. Und das ist immer so schön, wenn man das einfach vor den Herrn bringt. Das Gebet ist das Intimste, was wir haben. Das ist das Allerheiligste, denn wir reden mit dem Herrn aller Herren und dem König aller Könige. Wenn du die Audienz hättest, mit einem der großen Führer der Welt eine persönliche Begegnung zu haben, ob das ein Kanzler ist oder ein Wirtschaftsführer, was ist das? Da hat man Nervenfieber, brauchen wir vor Gott gar nicht zu haben, sondern der himmlische Vater hört. Und das ist so groß beim Gebet. Wir kommen nochmal drauf bei Matthäus 7, dass uns Jesus das so eingeschärft hat, dass der himmlische Vater hört, was dich bewegt. Was dein Herz bewegt, schon was du in deinem Herzen rufst. Du kannst im Bus stehen und die Nachbarn merken gar nicht, dass du in deinem Herzen betest und der himmlische Vater hört es. So ein gewaltiges Vorrecht. Ich denke immer wieder, Gott hätte ja sagen können, behellige mich doch nicht mit den Kleinigkeiten. Das kannst du alles selber lösen. Komm bloß mit den großen Dingen. Nein, der Herr Jesus hat gesagt, betet ohne Unterlass. Kommt mit allen Dingen zu mir. Und darum ist das ganz wichtig, dass wir im Gebet so bleiben, wie es uns Jesus befohlen hat. und dass wir so reden wie ein Kind mit seinem Vater. Da kommen wir ja noch drauf, auf dieses Beispiel, wo Jesus sagt, der Vater, hör doch, was sein Kind will und gibt ihm nicht eine Schlange in den Mund, wenn es ein Brot will. Der Vater, hör doch, er hat euch doch lieb, er weiß doch, was ihr braucht. Und das ist so wunderbar, dass uns auch die Erhörung des Gebetes zugesagt ist. Wir kommen morgen früh an das Vater unser und das ist dann so wichtig, dass uns Jesus das auch zeigt, dass wir sagen, dein Wille geschehe. Das wissen wir auch von den Kindern, dass unsere Kinder manchmal unsinnige Bitten haben, wo wir sagen, das kann ich dir nicht erfüllen, weil es nicht gut für dich ist. Und das ist so schön, dass wir sagen, es kann ja nicht gut sein, wenn es der Vater im Himmel nicht für mich vorgesehen hat. Diese Bitte, dein Wille geschehe, ist keine Einschränkung meines Gebets, sondern gerade, ich bin doch oft so blind mit meinen Gedanken. Auch in den Krankheitsnöten dürfen wir beten, Herr, dein Wille geschehe, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Denn wenn der Herr uns zur Herrlichkeit beruft, ist das Allerschönste, was es gibt. Sie werden keine Minute dieses irdischen Lebens bereuen, wenn Sie in der Herrlichkeit sind vor dem Thron Gottes. Und darum wollen wir immer sagen, Herr, wie du es hinausführen willst, auch mit meiner Krankheit, ich will es dir anheimstellen, aber zu deiner Ehre soll es geschehen. Und ich will nicht nur mit selbstsüchtigem Herzen beten. Ganz wunderbar, wenn wir auch Fürbitte tun. Das müssen Sie wissen, dass die ganze Missionsarbeit immer nur getragen war durch die Fürbitte der Gemeinde. Hier auch für die Missionare, die oft sehr schwach waren in großen Krankheitsnöten. Und der Herr tut das auf das Gebet seiner Gläubigen hin. Das Gebet wirkt ganz viel, sogar dort auch, heute Morgen haben wir das gesagt, bei unseren Enkeln. So schön, ich habe eine Seniorenfreizeit da oben in Lehmförde, da der Hausvater immer gesagt, ein Thema für die Bibelarbeit ist ganz wichtig. Die Großeltern bewegt alle, dass der Weg ihrer Enkel, die oft auf bösen Wegen sind, dass sie gerettet werden. Und es ist so schön, dass der Herr das erfüllt. Es war ja schon bei dem großen Kirchenvater Augustin so, der ein liederliches Leben als Rechtsanwalt führte. Und wo der Bischof Ambrosius zu der Mutter Monika sagte, die hat ihm geklagt, mein Sohn, der ist so weltlich und hat gar nichts vom Glauben. Da hat er gesagt, ein Sohn so vieler Gebete kann nicht verloren werden. Und wir werden einmal im Himmel staunen, wen der Herr alle noch gerettet hat. Auch ich habe es oft erlebt, dass Leute erst nach dem Tod ihrer Mutter sich plötzlich bekehrt haben. Solange sie lebte, haben sie sich geweigert, da war der Widerstand groß. Es hängt auch oft mit den ganzen Spannungen, Kindern und Eltern zusammen. Aber wir dürfen wissen, das Gebet ist nie umsonst, wenn wir zum Herzen Gottes beten dürfen. Aber das ist keine Schau vor Menschen. Und ich will Ihnen trotzdem Mut machen, es ist was Schönes, wenn wir mit anderen beten, auch zu zweit, zu dritt und ganz besonders auch in den Nöten. Zu Ihnen kommen auch immer wieder verzweifelte Nachrichten von Menschen, die in großer Depression sind oder in Krankheitsnot. Ich finde es auch ganz arg schön, wenn man im Telefon mit jemandem betet. Wissen Sie das? Und das hilft unseren Kranken sehr. Gerade jetzt in diesen Corona-Zeiten war ja ein ganz schlimmes, ich sage das ganz bewusst, ein Verbrechen ohne Gleichen, das uns verboten war. Das geht gar nicht, dass uns ein Staat verbieten kann, die Sterbenden zu besuchen. Natürlich mit der nötigen Infektionsschutzkleidung. Aber der Arzt muss ja auch eine Kleidung haben und die Krankenschwestern auch. Und das ist selbstverständlich, dass man bei den Sterbenden sein muss. Wir haben das Schlimme erlebt bei einem lieben Mann in der Nähe Stuttgarts, der so eine Bibelgemeinde hat, hat niemand sterben lassen, ohne dass er dabei war bis zum Schluss. Und hat das Gotteswort den Sterbenden zugesprochen. Als er jetzt Corona bekommen hat, hat man ihn allein sterben lassen und niemand durfte zu ihm. Das ist ein Verbrechen, das hat kein Staat das Recht, uns das zu nehmen. Das ist ihr erstes Recht, dass er sagt, ich will einen Seelsorger haben, einen Beter neben mir. Und das brauche ich für mein Sterben, dass mir einer die großen Gottesverheißungen zuruft. Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen. Dass die Gnade Gottes nicht von dir weichen kann. Denn gerade wenn wir körperlich schwach sind, brauchen wir den Zuspruch des Glaubens. Es ist ganz herrlich, dass wir wissen um die Kraft des Gebetes, das hier steht. Es war im Judentum üblich, dass man sehr gerne auch das öffentlich dargestellt hat. Sie erkennen das noch an der Klagemauer. Die Israel-Touristen unter uns wissen, wie die Juden das sich auch verneigen an der Klagemauer und den Schal, den Gebetsschal bei sich haben. Das ist ja das Leichentuch. Die Juden werden ja nicht im Sarg beerdigt, sondern im Leichentuch. Und das ist dieser weiße Schal, den sie tragen. Ich finde das eine ganz wunderbare Sitte. Denn den Holzverbrauch vom Sarg könnte man sich sparen. Man könnte auch mich gerne mit dem Tuch beerdigen. Die Muslime machen es übrigens auch, denen wird sogar genehmigt. Bei Deutschen sonst erlaubt man es noch nicht von der Friedhofsverwaltung her. Aber in Zeiten des Umweltschutzes können wir ruhig darüber nachdenken, dass man das auch bei unseren Juden ganz, die hüllen sich beim Gebet in ihr Sterbetuch schon ein. Ganz, das ist bedeutend. Aber die äußere Haltung ist nicht wichtig. Und Jesus sagt, es ist etwas Verborgenes, dein Gebet. Und das ist wunderbar, dass Gott dein Schreien hört. Und du brauchst das nicht vor den Leuten ausposaunen lassen. Es ist aber trotzdem nötig, dass sie auch für andere beten und mit anderen beten. Und da wünsche ich ihnen auch immer die Courage und den Mut. Ich bin bei meinen Hausbesuchen immer, habe ich gesagt, darf ich Ihnen noch ein Wort des Evangeliums sagen, darf ich noch mit Ihnen beten. Ich habe viele Leute besucht, die aus der Kirche ausgetreten waren, die in irgendwelchen Gruppen waren. Ich bin immer, wenn ich meine Besuche hatte, darf ich noch die Nachbarn besuchen. Wissen Sie, das sagen die meisten Leute, wir wissen gar nicht, wer da neben uns wohnt im Hochhaus. So ist das in der Stadt. Und da habe ich geklingelt und habe gesagt, ich bin der Pfarrer, darf ich noch kurz bei Ihnen reinschauen. Wir wollen ja keine langen Besuche machen. Und die Leute haben immer erzählt, was sie bewegt. Sie ahnen gar nicht, was unter den Dächern ihrer Häuser an Elend zusammen ist. Ehe zerbrochen, die Enkel besuchen die Großeltern nicht mehr, im Geschäft wurde man gemobbt, man hat viel Unrecht erfahren, die Leute reden böse über einen. Und wenn man dann sagt, jetzt wollen wir das alles noch Gott sagen, darf ich noch mit Ihnen beten? Ich habe es nur einmal erlebt, dass es abgelehnt wurde. Das war aber eine kirchliche Mitarbeiterin, eine Organistin. Die Weltleute hatten es nie abgelehnt. Die hatten Tränen in den Augen, wenn man mit ihnen gebetet hat. Ich will ihnen Mut machen. Oft sagen, darf ich noch mit ihnen beten. Ganz besonders im Krankenbett. Ganz schlicht, mit ein paar Worten, dass wir das vor Gott bringen. Und das ist keine Schau der Frömmigkeit, die wir hier ablegen, sondern wir wollen Menschen helfen zu der Begegnung mit Gott. Und dazu gehören auch unsere Gaben, die wir geben. Ich sage immer so, ich bin ja oft auch unterwegs und werde eingeladen und da ist eine Sitte, die viele haben, dass man offene Opferteller hat. Und ich sage, das ist eine Schweinerei. Ich bin immer der Erste, der was reinlegen soll. Jeder guckt, was legt er jetzt rein. Da will man die Leute nötigen oder sagen, wirft da nur Scheine ein. Das ist alles eine Sache, die die Öffentlichkeit nichts angeht. Macht verdeckte Opferbüchse und lauft auch eine Opferbüchse vorbei. Ihr müsst doch gar nichts einwerfen, um der Menschen willen. Aber du musst keine Schau machen. Was du gibst, das gibst für Gott. Und überleg das gut, ob du es dort geben willst. Ich kann doch nicht alle Zwecke unterstützen, für die heute Geld gesammelt wird in den Kirchen. Und deshalb sage ich, da will ich es dafür geben. Oder legen Sie einen Zettel rein und sagen, ich will es nur für die Missionsarbeit geben. Das ist ganz wichtig, denn es gibt auch viele Dinge, die wir vom Gewissen her nicht unterstützen können. Aber wir wollen es auch nicht tun, um der Posaunen willen. Und vor allem ist das eine Diskretion, die niemand angeht. Mir war es immer sehr wichtig, ich habe viele Jahre hindurch in den Werken Hilfe für Brüder und christliche Fachkräfte, habe ich die Spendenquittung gemacht. Wir haben immer ab 5 € Spende einen persönlichen Dankbrief geschrieben. Es war uns wichtig und es hat mich immer bewegt, auch Leute, die gesagt haben, wir können jetzt nichts mehr schicken, ich komme ins Altenheim und dann reicht die Rente nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, schaut nicht das Wichtigste, was Sie schicken. Das Beten ist das Allerwichtigste. Weil das Gebet Gott bewegt, auch in der Arbeit. Und deshalb wollen wir darüber wachen, dass wir nicht trickreich das machen, auch diese Opferansprachen. Wir wollen fröhliche Scheinwerfer sein, mit dem Doppelsinn der Scheine und so. Das braucht Gottes Werk nicht. Und wir wissen, ich habe das schnell gemerkt in meiner Gemeinde, wie wir im Schwarzwald waren, waren in der Gemeinde große Finanzprobleme, waren die ersten Pfarrleute und da haben wir gesagt, alle freien Opfer geben wir nur noch für die Missionswerke. Das sind 40 Opfer, was immer heißt sonst für die eigene Gemeinde und wir hatten große Aufgaben. Wir mussten einen Kindergarten bauen, ein Pfarrhaus bauen. Wir haben nie für die eigene Gemeinde gesammelt und wir haben so viel Spenden bekommen, dass wir am Ende noch die Kirche renovieren konnten, ohne dass wir mal sammeln mussten. Die Leute haben gern gebeten und wie wir in Stuttgart waren, ich habe ja auch diese Hilfswerke immer gehabt, da haben viele Leute dann gesagt, die nicht mit der Kirche eine Verbindung hatten bei einer Beerdigung, ich würde ihnen ja gerne eine Spende geben, aber sie geben es ja immer für die Mission. Ich sage, nö, wir brauchen es auch für die eigene Gemeinde. Ja, dann gebe ich ihnen was. Die Nichtkirchlichen, die geben immer nicht so gern fürs Ausland. Die haben da immer was. Wir wollen es nicht für Afrika und für Asien geben. Und das war so schön, das war immer so interessant, auch dann zu erzählen, was alles in der Welt Gott Großes tut. Es ist ein Dienst, den ich für Gott tue und mit Gott. Und es liegt ein großer Segen drauf. Das haben Sie auch schon erfahren. Gott lässt sich nicht schenken. Und das ist eine Diskretion. Sie brauchen auch nicht jedem Missionswerk das, was in Ihr Haus schickt, in die Spende schicken. Überlegen Sie es im Gebet, Herr, wohin willst du meine kleine Gabe haben? Die kleine Gabe ist schon vor Gott wohlgefällig. Schon schön, wenn unsere Kinder das lernen, das Almosen, das Gott sieht und das ich im Verborgenen für ihn gebe. Sowohl beim Beten, die Heuchelei ist so gefährlich, dass man vor Gott eine Schau macht. Und da hat Jesus eine Geschichte erzählt, die uns immer vor Augen sein soll. Da war ein Mann, der im Gesetz Gottes lebt, waren ja die Pharisäer, ganz in den Ordnungen Gottes, lebt er und geht in den Tempel und sagt, lieber Gott, ich danke dir, dass ich so fromm sein darf. Du hast mir das Glauben nahegebracht und zum Glück bin ich nicht so einer wie dieser Schwarzhändler. Und dann sagt Jesus, das Gebet wurde gar nicht erhört, weil es ein Heuchlergebet war. Und der Zöllner sagt, es war ein Lob natürlich, was der Zöllner war. Gott sei mir Sünder gnädig. Und Jesus sagt, er ging gerechtfertigt vom Tempel. Und denn Gott hat ihn gerecht gemacht. Durch die Vergebung seiner Schuld. Wer die Schuld bekennt, der wird gerecht. Darum ist es so wichtig, dass wir vor Gott nicht spielen mit unserem Leben. Er sieht in unser Leben hinein und will uns verändern. Und dein Herr, der ins Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Es gibt ja Gebet in allen Religionen, das wissen Sie. Aber das Gebet bei unseren muslimischen Freunden geschieht unter einem ganz großen gesetzlichen Druck. Wenn Sie nur einmal abschweifen beim Gebet, ist Ihr Gebet umsonst. Beim fünfmaligen Gebet des Muslims darf er nie mit seinen Gedanken abschweifen. Ich bin so froh, dass wir einen barmherzigen Vater im Himmel haben, der uns kennt, den wir lieben und der uns geliebt hat und der will, dass wir zu ihm rufen und zu ihm kommen. Und darum ist unser Gebet nicht verloren und nicht vergeblich, dass wir zu ihm sagen. Und er hört es immer und wird uns das erfüllen. Und wir dürfen dann morgen früh mehr hören, was da Jesus sagt, warum wir so beten sollen. Wir die Bitten ordnen zuerst, dass er unser Vater im Himmel ist. Das ist ganz, ganz groß. Wir Väter sind komische Leute. Das will ich jetzt bei den Frauen zum Trost sagen. Mütter sind immer besser als Väter. Väter sind immer komisch. Ich bin ja einer von denen. Und wir enttäuschen auch alle unsere Kinder. Wir haben alle unser... Gott ist das Urbild der Väter. Gott ist nicht so was wie wir menschlichen Väter. Sondern wir menschlichen Väter sollen an Gott unser Maß nehmen. Das ist das Urbild des wirklichen Vaters. Und das, was Jesus beim verlorenen Sohn erzählt, dass sein Vater wie keiner von uns ist. Der himmlische Vater ist ganz anders. Dass sein Name geheiligt wird und dass wir bitten, dass sein Reich kommt, auch zu uns, in unsere vertrockneten Gemeinden, in unser Leben, dass die Herrschaft von Jesus in unserem Leben wieder wirken kann. Und dann dürfen wir auch alle unsere Bitten ihm sagen. Und das Wunderbare, dass Gott das hört. Es ist ja so wichtig, dass der Jakobus sagt, dass wir über den Kranken beten sollen. Manche sind schon beschäftigt, was ist denn das über den Kranken? Ja, die hatten früher keine Betten wie wir mit Bettgestell, sondern die hatten eine Matratze auf dem Boden. Und wenn man zum Gebet kam, stand man um die Matratze rum und hat über den Kranken gebetet. Ganz klar. Es ist ganz arg wichtig, wenn Sie das wünschen, dass über Ihnen gebetet wird, auch vor einer OP. Das ist gar nicht wichtig, dass es über Ihnen sein muss. Am Krankenbett bitten Sie zwei, drei gläubige Leute, betet mit mir. Ich muss morgen zu einer schwierigen OP, aber auch wenn Sie auf der Intensivstation liegen, Sie brauchen das Gebet. Und das Wichtigste beim Krankenbesuch, nicht Geschenke, die Sie mitbringen. Ich bringe dir ein Wort Gottes mit, ich bringe dir ein Liedvers mit und ich will mit dir noch beten. Und dann ist für den Kranken genug, der ist schon angestrengt genug, wenn er sprechen muss. Und dann ist wichtig, dass Sie ihm das sagen, dass Sie ihn vor den Thron Gottes stellen, denn er ist oft zu schwach. Und das ist ganz wunderbar, das werden Sie dann noch hören, das war für mich ganz groß, wie damals du kamst und mit mir gebetet hast. In der großen Not, aber auch in den Unglücksfällen, die passieren. Ich hatte zweimal in meiner Gemeinde den plötzlichen Kindstod. Wir waren beides Mal mitten im Essen, da kam der Anruf, der plötzliche Kindstod. Und ich bin dann losgerast, das ist in Stuttgart nicht ganz leicht. Und da standen die Polizeiwagen da und die Krankenwagen. Da wird gleich der Leichnam des Babys beschlagnahmt, denn man verdächtigt, ja, das könnte ja eine Kindstötung gewesen sein. Und da ist ganz wichtig, dass man sagt, jetzt wollen wir beten. Und dass wir da sind und dann auch beistehen. Ich weiß noch, wie der Kriminalkommissar dabei war mit seiner Lederjacke, sagte, aber ich muss dabei bleiben. Sagt, Sie dürfen dabei bleiben, das ist Ihr Amt. Wir machen hier nichts, aber wir beten jetzt und befehlen dieses Kind in die Hand Gottes und zum Trost für die Eltern. Es ist was ganz Großes, wenn plötzlich die Ewigkeit hereinbricht. Und auch in Trauerfällen wollen wir da sein mit unserer Fürbitte. Unsere Frömmigkeit soll etwas Echtes, etwas Direktes sein in der Begegnung mit dem lebendigen Gott, was wir haben, und etwas Ehrliches, Nüchternes, wo wir so mit Gott reden dürfen, ganz natürlich, wie wir sind. So sollen auch unsere Gebetsgemeinschaften sein, kurz und lebendig, so dass die anderen dazu Amen sagen können. Jetzt wollen wir noch beten. Herr, wir danken dir, dass du unser Gebet hörst, das ist so groß, dass du dich für uns interessierst und dass du das jetzt in diesem Augenblick tust bei all deinen Gläubigen, wo die sind, in Südafrika oder in Brasilien oder in China oder wo das ist. Du hörst unser Beten und du willst das Beten von uns haben. Du stehst uns bei, auch in den Bedrängnissen unseres Lebens. Gib, dass wir niemand übersehen und dass unsere Frömmigkeit auch ganz echt ist. Nicht eine Schau vor Menschen, wir müssen vor niemand eine Schau abziehen, sondern wir wollen das alles nur tun, ganz ehrlich und direkt mit dir. Und freuen uns, dass jeder Tag unter deinem Segen steht, wo wir sind, unser Tun und unser Lassen und unser Arbeiten. Amen.